Lasst uns für Robert beten, dass er uns das Wort so auslegen kann, wie wir es hören sollen. Himmlischer Vater, wir danken dir für deinen Diener Robert und wir bitten dich, dass du ihn jetzt benutzt, um durch ihn zu uns zu sprechen. Wir bitten dich, dass du unser Herz jetzt aufmachst und wir hören können, was du uns zu sagen hast. Und mach uns bereit, deine Stimme zu vernehmen, aber nicht nur zu hören, sondern es auch umsetzen und tun in unserem Leben. Herr, segne du dein Wort an uns. Lenke du unser Hören und Verstehen. Amen.
Danke.
Go ahead, preacher.
Noch ein Dank an all den Gebeten, anfangend am Freitagabend in der CZD. Ist jemand da von der CZD? Heute Abend wurde für mich gebetet, weil ich krank geworden war und gestern konnte ich kaum sprechen. Ich habe Gerhard gesagt, es steht in Frage, ob ich morgen überhaupt sprechen kann. Und Gott hat scheinbar während des Nachts geholfen und jetzt ist die Stimme ein bisschen besser. Hoffentlich hält es auch durch. Ich versuche es kurz zu halten, deshalb. Versuchen. Die ganze Woche haben wir die Bibelstelle aus Lukas 15, die Geschichte der verlorenen Sohn bzw. verlorenen Söhne, betrachtet und die vielen verschiedenen Aspekten dessen angeschaut und betrachtet. Und es kam immer wieder darauf zurück, diese Liebe, die den Vater hatte, zu dem einen verlorenen Sohn, nicht nur zu dem, auch zu den anderen, was er erst nicht erkennen konnte, also zu beiden Söhnen, aber dass das so groß ausfiel, weil auf einmal er wieder da war. Und dieses Thema zieht sich durch die ganze Woche. Als ich am Anfang gehört habe, was das Thema der Woche war, Willkommen zu Hause, habe ich so auch wie manche andere in der Allianz gedacht, nach den Themen den letzten beiden Jahren kam das mir vor als ein bisschen schwächer, weniger herausfordernd. Und wir haben auch offiziell für diese Woche einen Untertitel ausgedacht. Jesus ist gekommen oder ich bin gekommen, um ein Feuer anzuzünden. Anfangs dachte ich, das sind Widersätze, das sind Gegensätze. Später, jetzt während der Woche an den verschiedenen Abenden, so viele wie ich dabei sein konnte, und anschließend auch meine eigene Studienzeit für heute Abend, ist mir deutlich geworden, dass das überhaupt keine Gegensätze sind, sondern sie ergänzen sich perfekt. Und ich denke, dass in den beiden Versen, die ich heute zugeteilt bekommen habe als Thema, als Text, kann man das sehr deutlich erkennen. Der Text lautet von Lukas 15, 31 und 32, falls ihr mitlesen wolltet. Ich lese momentan nicht aus meiner gewöhnlichen Elberfelder Übersetzung, sondern aus der Neue Genfer Übersetzung, weil ich das zu dieser Stelle am interessantesten fand und am besten. Kind, sagte der Vater zu ihm, du bist immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Aber jetzt müssen wir doch feiern und uns freuen, denn dieser hier, dein Bruder, war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wieder gefunden. Aus diesem Text kamen mir drei Gedanken vor. Der ältere Sohn, der mehr auf seine eigenen Werke und seinen eigenen Verdienst orientiert war. Die Aussage des Vaters, dass es richtig ist zu feiern und nichts Verkehrtes. Und der Grund dafür, weil der Verlorene gefunden war. Habt ihr schon etwas verlegt oder verloren? denk mal nach, ob lang oder kurz. Ich muss nicht lang nachdenken. Meine Frau kann das bestätigen. Ich bin ein vergesslicher Typ und kann sehr viele Dinge vergessen. Mal Schirm hier in einem Laden, mal dort mein Portemonnaie liegen lassen. Zum Glück war es immer da wieder zu finden, wo ich es habe liegen lassen. Gott sei Dank. Das Allerschlimmste war 1986. Ich war in einer Band damals in unserer Gemeinde in Kalifornien und wir plus einem Team wollten nach Australien fliegen und evangelisieren. Wir kamen am Flughafen an. Alle checkten sich durch Passkontrolle. Ich komme an die Theke, lege meinen Pass hin und die Frau sagt, die ist abgelaufen. Und ich, hä? Tatsächlich? Oh nein! Der Flug ging eine Stunde später los. Eine Stunde später. Telefoniert mit meinem Zimmerkollegen, nicht mit einem Mobiltelefon, das gab es noch nicht. Und ihm sagte, nimm bitte mein Auto, hol meinen Pass, der ist in diese Schublade und fahr so schnell du kannst hierher. Wenn du zu schnell fährst und kriegst einen Strafzettel, bezahle ich es. Komm wirklich blitzschnell hierher. Es war fast eine Stunde Fahrt von dort, wo ich wohne, bis zu LAX. Und er ist gerade rechtzeitig reingelaufen in die Halle, Pass hingelegt. Ich war der Letzte auf dem Flugzeug. Und ihr könnt euch vorstellen, ich habe die ganze 3 Wochen in Australien nichts anderes gehört. Das wurde mir täglich, stündlich wiederholt. Robert, hast du deinen Pass dabei? Robert, Pass vergessen? Hast du dabei? Ja? Ist du okay, Bob? Ha? Oh Mann. Und bis heute, wenn ich irgendeine Person von dieser Gruppe sehe, ist es immer, hast du deinen Pass dabei? Die lassen einen nicht vergessen. Gott ist gnädig, die Menschen nicht. In Vers 31 war der ältere Sohn, also unsere Geschichte ins 31 und 32 beginnt mit der ältere Sohn, der sauer ist, weil gefeiert wird für den jüngeren Sohn, der nur Mist gebaut hat und für ihn, der alles richtig gemacht hat, überhaupt nichts gemacht wurde. Und der will nicht einmal reingehen. Er ist einfach stinkig sauer. Der Vater geht zu ihm raus, das zeigt schon der Tendenz der Geschichte, der Vater geht zu ihm raus und sagt, warum kommst du nicht mit rein? Der war ja verloren, der ist wieder gekommen, wir müssen feiern. Unser Text beginnt mit diesem älteren Sohn, der sauer war. Der Vater weist ihn in liebevoller Weise zurecht, dass er auch jederzeit hätte feiern dürfen. Er ist einfach davon ausgegangen, wenn irgendjemand eine Party schmeißt, muss jemand anders das machen. Er hätte selbst fragen können, der hat nicht gefragt. Deswegen hat er kein Feier gehabt. Er hat ihn zugesichert, du bist mein Sohn, alles was ich besitze, gehört auch dir. Schließlich irgendwann hast du sowieso alles. Ne? Und er hat einfach nicht darum gebeten. Das heißt, sein Fehler war, das nicht wahrzunehmen, was ihm gehört, was ihm zusteht. Sein Vater liebt ihn nicht weniger als der andere Sohn. Das kann man natürlich nachlesen, Jakobus Kapitel 4, Vers 2. Der Grund, weshalb wir manchmal nicht empfangen, ist, weil wir nicht fragen, wir nicht bitten. Warum war er aber eigentlich sauer? Weil er meint, er hätte so ein Feier verdient. Sein Bruder dafür aber nicht. Das heißt, ihm würde sowas zustehen, sein Bruder auf keinen Fall, weil er Mist gebaut hat. Der ältere Bruder war auf seine eigenen Werke und seinen eigenen Verdienst fokussiert, anstatt auf der liebende Beziehung mit dem Vater, was er scheinbar aus den Augen verloren hatte. In Vers 32, der Anfangteil, sagt der Vater zu ihm, es ist richtig, dass wir feiern. Wir müssen feiern. Der jüngere Sohn ist in ein fernes Land gereist. Das kommt etwas früher in der Geschichte vor, nicht in Vers 32, aber ich habe mich in diesem Vers wiedergesehen. Der jüngere Sohn hat gesagt, gib mir das, was mir zusteht, ich mache mich vom Acker. Und er ist weg und hat alles gemacht, was er die ganze Zeit vielleicht geträumt hat und nicht getraut hat, weil der Vater immer hinter ihm gestanden hat und kontrolliert hat. Und da musste ich an meinen eigenen Vater und Mutter denken, die mich kontrolliert haben und immer auf die Finger geguckt haben. Als ich von der Highschool fertig war und habe mich auf 3 verschiedene Universitäten beworben, wurde von, also von vier wurde ich von drei akzeptiert. Und dann musste ich entscheiden, welche von den dreien nehme ich. Und wie das man sich denken kann, ich habe den genommen, der am weitesten weg war von zu Hause. Die zwei war in der Nähe und ich hätte dort bei meinen Eltern wohnen können, zwar kostenlos, aber immer mit denen immer noch da. Und ich dachte mir, nichts wie weg. Ich will von hier weg. Diese Uni war bloß 40 Minuten entfernt mit dem Auto, aber das war weit genug, dass ich meine Eltern nur höchstens einmal im Monat gesehen habe. Zu der Zeit dachte ich, sie wären, ihr wisst ja, wie es mit 18-Jährigen ist, die Eltern wissen gar nichts. Ne? Viel später habe ich erkannt, mein Vater ist einer der schlauesten Menschen der Welt gewesen, meine Mutter die liebevollste. Aber die nächsten zwei Jahre, mein ganzes Leben war ich eher wie der zweite Sohn, der meinte, alles richtig gemacht zu haben. Die nächsten zwei Jahre war ich wie der jüngere Sohn, der alles nur falsch gemacht habe, was man falsch machen könnte. Und erst nach diesen zwei Jahren habe ich mich zu Jesus gefunden, obwohl ich gläubig erzogen war von dem Elternhaus. Und das hat so eine Änderung in meinem Leben gebracht, dass ich identifizieren konnte mit beide von diesen Brüdern. Der jüngere Bruder, er hat es wirklich nicht verdient, so empfangen zu werden von dem Vater. Der ältere Sohn hätte eigentlich damit recht. Also wenn man das von einem Werksperspektive anschaut, ist es wirklich so, wie er dachte. Er hat gute Dinge gemacht, der andere hat schlechte Dinge gemacht. Sündhafte Dinge, schlimme Dinge, ganz viel davon. Als ich zum Glauben kam, war es die Jesus People Zeit. Da waren ganz viele Hippies, die sich bekehrt hatten und sie hatten alle richtig krumme Leben gelebt davor. Ich gehörte zu den wenigen, die kein Hippie war und hatte nicht so schlimm gelebt, aber langsam erkannte ich bin genauso sündhaft wie die. Die hatten all diese dramatische Zeugnisse, die sie ablegen konnten. Ich war drogensüchtig, ich habe irgendwas gemacht, ich habe irgendwas geklaut, ich habe irgendwas verbrochen und dann hat Jesus mich gerettet. Ich habe diese ganzen Zeugnisse angehört und gedacht, was würde ich sagen, wenn ich da vorne stehe? Ich war gut, dann wurde ich ein bisschen schlecht und dann jetzt bin ich Christ. Mit der Zeit natürlich erkenne ich, dass das genauso dramatisch ist wie die anderen, weil um zu Jesus zu kommen, muss man einen Herzensschritt gehen, der nicht einfach ist. Es gibt keinen Mensch, für den es einfach ist, zu sagen, ich steige von meinem Thron herab und lass Gott auf meinem Thron sitzen. Er darf entscheiden, was mit meinem Leben passiert. Das ist für jeden Mensch schwer, ob man am Straßenrand gelebt hat oder in einem Schloss. Diese beiden Söhne stellen diese beiden Extremen dar. Der große Fehler von dem älteren Sohn war, er hatte das gnädige Herz seines Vaters und seine Liebe zu seinem Sohn unterschätzt. Und damit auch die Liebe zu sich selbst von seinem Vater. Er hatte in beiden Fällen das unterschätzt und nicht erkannt, was wirklich da mit dem Vater los war. Warum hat er das so unterschätzt? Oder warum konnte er das nicht einordnen, zuordnen? Das Verlorene ist gefunden. Was klar ist, der jüngere Sohn hat es nicht verdient zu empfangen, so empfangen zu werden, wie es geschah. Der Vater hat nicht so gehandelt, weil es sein Sohn gebührt. Deshalb hat er da diese Party nicht geschmissen. Es war wegen sein Wesen. Es war, wenn du gerettet bist, wenn du Jesus als dein Herr und Heiland angenommen hast und wenn dein Name im Himmel steht, liegt es nicht daran, was du gemacht hast, was du geleistet hast oder was du selbst in die Hand als Vorsatz genommen hast. Es liegt daran, dass Gott dich gerufen hat und zu sich gezogen hat. So wie der Vater hier. Der Vaterherz Gottes ist nicht so wie Menschenherzen. Der liebt und liebt und liebt, egal ob wir Gutes oder Böses tun. Es ist nie eine Verzögerung, keine Sekunde Verzögerung bei Gott, bei jedem Menschen, der sagt, ich bin bereit. Ich saß in sehr viele Großevangelisationen in meinem Leben und habe gesehen, wie scharenweise Leute nach vorne gehen. Irgendwann wurde mir klar, diese Menschen, die da vorne gehen und ein Sündegebet aussprechen, sind eigentlich vorher schon gerettet worden. Sie waren schon in ihrem Sitzen, als sie die Botschaft gehört haben und sich entschieden haben, Mensch, ich müsste das machen. So wie sie entschieden haben, aufzustehen und nach vorne zu gehen, war das Geschäft mit Gott eigentlich bereits abgeschlossen. Es hilft natürlich, das auszusprechen, es hilft, das vor anderen Leuten zu bekennen, aber die Moment der Errettung, das war schon geschehen. So wie mit diesem Sohn. Er wurde von seinem Vater nicht erst dann akzeptiert, als er ankam und seine Buße ausgesprochen hat. Herr, ich habe gegen Himmel und gegen dir gesündigt. Ich verdiene es gar nicht, dein Sohn genannt zu werden. Das war nicht der Zeitpunkt seiner Errettung. Es war der Zeitpunkt, als er da unter den Schweinen gesessen hat und sich gewünscht hat, dieses Futter, was sie bekommen haben, selbst zu essen, als es ihm klar wurde, ich könnte zu meinem Vater gehen. Als er aufstand, als er sich entschlossen hat, aufzustehen und heimzugehen, da ist es schon passiert. Da ist es schon real geworden. Da ist ihm klar geworden, da habe ich ein Zuhause. Bei diesem Mann habe ich ein Zuhause. Auch wenn ich nur ein Diener bin, das ist auch okay. Ich verdiene nichts mehr. Das ist die Einstellung, die bei den älteren Brüdern gefehlt hat. Schließlich, hoffentlich, hat er auch das auch erkannt. Es war wegen sein Wesen, der Vater, Liebe, Barmherzigkeit, Gnade. Der Sohn zeigte auch die richtige Einstellung dem gegenüber. Demut, Buße und Reue. Nicht, dass das etwas ist, was einem qualifiziert, gerettet zu werden. Das ist kein Werk an sich, was man erbringen muss, um gerettet zu werden. Es ist halt die richtige Reaktion auf diese Gnade. Und wenn man diese Reaktion nicht zeigt, kann man schon hinterfragen, ob das wirklich erkannt wurde. Der ältere Sohn sagte, ich verdiene Besseres. Der jüngere Sohn sagte, ich verdiene gar nichts. Welche Einstellung würdest du als Vater belohnen? Da muss man nicht lang überlegen, oder? Das kommt ziemlich schnell. Der Vater wartete aber die ganze Zeit, dass er zurückkommt. Man merkt daran, wie schnell der Vater zu ihm hinlief und nicht einfach da gestanden ist und hat erlaubt, dass er ihn annähert. Nein, er ist zu ihm hingelaufen. Übrigens, für diejenigen, die weniger vertraut sind mit hebräischer Kultur, das ist extrem unwürdig für ein erwachsener jüdischer Mann, geschweige denn ein Landhalter, zu laufen. In der jüdischen Kultur ist es nicht geziemt, es ist nicht angemessen, dass ein gestandener Mann, der Herr seines Haushaltes, läuft überhaupt, geschweige denn zu seinem Sohn. Der Sohn hat zu dem Vater zu laufen und nicht der Vater zu dem Sohn. Das zeigt dieses Vaterherz schon wieder, wozu er bereit war. Das Einzige, was für den Vater gezählt hat, war es, seinen Sohn wieder in den Armen zu nehmen. Alles, was der Sohn gemacht hat, konnte er beiseite schieben und sagen, ich will dich einfach lieben. Mit Geschenke überhäufen und in der Familie aufnehmen, das ist das Vaterherz, das in ihm schlug. Dem älteren Sohn sagte, zu dem älteren Sohn sagte der Vater, es muss gefeiert werden. Der Verlorene war wieder gefunden, der tot war und ist wieder lebendig. Merkt bitte, dass der Vater nicht darauf bestanden hat, dass er zuerst gewaschen wird. Das fand ich auch sehr interessant. So wie er ankam, hat der Vater zu den Dienern gerufen und sagt, bring das beste Gewand, einen Ring und Sandale. Sofort wurden sie gebracht und sie wurden auf ihn gestellt, obwohl er wahrscheinlich noch nach Schweine gestunken hatte. Ich vermute, in dem Ort, wo er war, gab es keine Bademöglichkeit, keine Ahnung, aber man kann sich denken, er war ja nicht sauber in dem Vaterhaus, aufgehoben, er hat wahrscheinlich nicht so wohl gerochen. Und trotzdem hat der Vater ihn, so wie er war, akzeptiert. Das Einzige, was du bringen musst, das Einzige, was deine Freunde, die Jesus noch nicht kennen, bringen müssen, um gerettet zu werden, ist, dass sie erkennen, dass sie Gott brauchen. Eigentlich mehr nicht. Ne? Bereit sein, den Platz, den er mir zusagt, einzunehmen und damit zufrieden sein. Und dann schauen, was er da tut. Merkt bitte, der Vater hat nicht darauf bestanden, dass er zuerst gewaschen wird, sondern er wurde sofort gefeiert. Die Veränderung kommt nachher. Wir kommen zu Jesus, er nimmt uns so, wie wir sind, mitsamt unserer Sünden und dunkle Ecken, und dann fängt er an zu waschen. Na, das dauert, bis alles weggeräumt ist. Wir brauchen uns nicht perfektionieren, bevor wir zu Gott kommen können. Wir kommen, wie wir sind. Er fängt dann hinterher mit der Änderungen an. Zuerst wird aufgenommen und gefeiert. Und der Ring, was hat der Ring zu bedeuten? Ein Zeichen, dass er wieder zur Familie gehört. Der hat den Ring sofort an seinen Finger gesteckt. Nicht nachdem er mit ihnen eine Weile geschimpft hat. Er hat erkannt, das Schimpfen ist bereits passiert. Er hat selbst erkannt, dass er missgebaut hat. Zusammengefasst, letzten Endes zählt nur eins, eine Beziehung der Liebe mit dem Vater zu haben. Wir stehen nicht in Gottes Gunst, weil wir liebevoll sind, sondern weil er liebevoll ist. Ob wir Gutes oder Böses getan haben im Leben, letzten Endes ist das alles, wenn es ohne ihn gemacht wurde, nicht gut. Zweitens, warum der Vater so erfreut war. Der verlorene Sohn war gefunden. Es heißt in Lukas 15, Vers 10, der verlorene Sohn, ich sage euch, genauso freuen sich die Engel Gottes über einen einzigen Sünder, der umkehrt. Ihr könnt euch vorstellen, was im Himmel passiert, wenn eine Person sich bekehrt, wenn eine Person ewiges Leben erhält von Gott. Geschweige denn, wenn viele ewiges Leben von Gott erhalten. Willst du das Feuer im Herzen haben, wie der Vater? Unser Untertitel für diese Woche war, ich bin gekommen, um ein Feuer anzuzünden. Ich persönlich habe es erlebt, viele von euch haben es auch wahrscheinlich irgendwann erlebt, dass das Feuer, das im Herzen gebrannt hat, als man neu mit Jesus zusammen war, mit der Zeit zu einem lodenden Glut geworden ist. Nicht ausgegangen, aber nicht so heißbrennend wie vorher. Ist jemand ermutigt und gibt zu, dass das mal passiert ist? 1, 2, 3, 4 ehrliche Leute, die restlichen. Das passiert fast jeder Christ irgendwann. Ich hatte auch so eine Zeit, nachdem ich circa 8 Jahre Christ war. Ich habe gedacht, es liegt daran, dass der Lobpreis in meiner Gemeinde, ich kannte schon alle Lieder, jeder Predigt habe ich schon einmal gehört, kenne ich hin und auswendig, es ist mir alles langweilig geworden. Ich dachte, deswegen brennt es nicht so, wie am Anfang bei mir. Ich habe angefangen rumzusuchen in anderen Gemeinden. Bin irgendwo gelandet, wo der Lobpreis richtig lebendig war. Und ich dachte erst, das ist es. Jetzt habe ich dieses Feuer wieder. Langsam erkannte ich, dieses Feuer, das ich meinte empfangen zu haben, war eher oberflächlich, eher emotionell als ein Feuer im Bauch, die mich herangetrieben hat, Gott nachzufolgen. Dann in den folgenden Sommer war ich unterwegs mit dieser gleichen Band wieder, diesmal in England. Und wir haben in Nordengland in einer Stadt namens Rochdale in der Nähe von Manchester einen wochenlangen Einsatz gehalten, wo wir tagsüber in den Schulen waren und Konzerte gegeben haben und am Ende der Woche in eine lokale Gemeinde Konzert gegeben haben. An dem Abend nach dem Konzert hat unser Leadsinger, der Malcolm, einen Aufruf gemacht und es sind vielleicht 10 junge Leute nach vorne gekommen oder eher 20 in eine Kirche, die vielleicht 80 hält höchstens. Jeder Bandmitglied ging mit seinen 3 oder 4 Leuten in irgendeine Ecke nachher und haben mit denen gebetet und erklärt, was soll man die ersten Schritte als Christ machen jetzt. Als ich mit meinen 4 gesessen habe, irgendwo unter einer Treppe war das, habe ich in den Augen allen gesehen und erkannt, das sind 2 oder 3, die mit mir an dem vorangegangenen Montag gestritten haben und ihre Argumente gegen das Evangelium, gegen die Bibel, gegen Gott gebracht. Ich habe die Antworten so gut gegeben, wie ich konnte. In diesen paar wenigen Tagen haben sie sich für Jesus entschieden und ich sah, wie bei denen die Tränen gelaufen sind. Und dann, es war wie ihr habt bestimmt in Filmen gesehen, wenn ein Düsenflugzeug, zum Beispiel ein Kampfflugzeug, wenn ein Motor ausgeht und er muss es neu starten, da kommt am Anfang ein richtiger Feuerstoß aus der Maschine. So fühlt es bei mir im Herzen. Willst du das Feuer im Herzen haben, wie der Vater es für diesen Sohn hatte? Dass er sich so gefreut hat, dass er feiern musste. So wie die Engel feiern müssen, wenn jemand zum Glauben kommt. Dann bete, macht die Augen auf, schaut bei euch herum, wer in der Nähe ist. Frag Gott, ob diese Person eventuell ein Wort von dir gebrauchen könnte, ob du vielleicht eine Rolle spielen könntest in deren Leben, dass sie auch den gleichen Retter finden wie du. Und dann verspreche ich euch, dann ist das Feuer wieder gezündet. Jesus ist gekommen, um ein Feuer anzuzünden, dass so viele Menschen wie nur möglich, während es diese Welt überhaupt gibt, zu ihm zurückkommen, wo sie hingehören. Lasst uns jubeln vor Freude und ihm Ehre geben, denn jetzt wird die Hochzeit des Lammes gefeiert. Seine Braut hat sich für das Fest bereitgestellt. Offenbarung 19,7. Im Himmel geht es nur um Feiern und Freude. Warum sollten wir hier herumlaufen, als würden wir traurig sein, dass wir Christen sein müssen und so ein hartes Leben durchmachen müssen? So ohne Spaß. Darum geht es gar nicht. Wir sollten wirklich Freude haben, Freude streuen. Und diese Freude kann neu entfacht werden, wenn wir sehen, wie andere um uns herum den gleichen Erfahrung mit Jesus haben, was wir erfahren haben. Amen.